Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 437.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Ein kleines Tonstudio in Rostock. Ein Flachbau mit DDR-Charme. Eigentlich geht es hier sonst ziemlich heftig zu. Rockbands nehmen ihre Platten auf. Jetzt ist Uwe Jonsson dran. Silvia Spohn, Rostock, Kartografin, Jonsson-Vorleserin. Die Sache mit dem TH ist noch das Geringste, wenn die Jahrestage vorgetragen werden sollen. Jonssons Hauptwerk, das in Mecklenburg und in New York handelt, hat 1891 Seiten. Oft schwierige Seiten. 365 Tageskapitel und ein Vorkapitel. Also gibt es 366 Vorleser in dem Projekt. Eine Stadt liest die Jahrestage. Seit dem 20. August 2014, Jonssons erster Bucheintrag trägt das Datum 20. August 1967,
Seite 701,
kann man ein Jahr lang jeden Tag ein Kapitel im Internet anhören.
Eugene G. McCarthy.
Wie fast alle Vorleser ist auch Silvia Spohn kein Profi.
Eugene G. McCarthy, jetzt muss ich mal ein bisschen üben.
Weder was Jonsson, geschweige denn das Vortragen seiner Texte betrifft. Hier lesen Leser.
Ja, und diese springen dann immer, ne? Von einer Historie in die andere, ne? Also so schnell zwischen Amerika, dann wieder zurück in die alte deutsche Welt, oder? Und naja, es ist ein Geschichtswerk, ne?
Ja, okay. Das stimmt.
Ich kämpfe immer noch.
Alle kämpfen. Die Leser, die nicht das Ende von Band 4 erreichen. Der Schriftsteller, der jahrelang eben dieses Ende nicht zustande brachte. Darum sollen die Jahrestage vorgelesen werden. Beschlossen die Forscher in Rostock, dem Studienort Uwe Jonssons. Es ist ein Teil des Uwe Jonsson-Puzzles, das gerade zusammengefügt wird. In Mecklenburg, dem Land, aus dem Jonsson stammte. Das er verlassen musste. Und in dem ihn heute kaum einer kennt. Uwe Jonsson, der berühmteste, unbekannte Dichter aus Mecklenburg.
Meine Damen und Herren, diese Dame Gesine Crespa macht mir also seit mehreren Jahren das Arbeiten schwer, das Leben auch. Nicht nur hat sie von mir verlangt, dass ich ihr Leben erzähle, das Leben, das sie in New York führt in den Jahren 67 bis 68, sondern auch das, was sie vergessen hat, seit ihrer Geburt von 1933 an, womöglich komplett mit Großeltern.
Jonsson will wissen, was das ist, was Gesine vergessen hat, was wir vergessen haben. In mehreren Systemen. Nationalsozialismus, Sozialismus, Kapitalismus. Jonsson baut seinen Kosmos auf in Jericho, einer fiktiven Kleinstadt in Mecklenburg. Die war überall und nirgends.
Sie zieht manchmal das blaue Hemd der ostdeutschen Jugendorganisation an. Sie glaubt ungefähr diesen Staat besser, nachdem der vorige nicht gut war. Lässt sich zu Arbeitseinsätzen schicken, marschiert mit in Demonstrationen. Es passt aber nicht.
Ingrid Babender-Erde, Reifeprüfung 1953. Jenes schmale Büchlein, das die Schulzeit in Güstrow behandelt, war Jonssons erstes Werk. Dem Verleger Peter Suhrkamp missfiel damals der Name Babender-Erde. So hieße doch kein Mensch. Sein Nachfolger Siegfried Unselt fand, es sei zu viel Natur und zu viel Segeln drin in dem Buch. So wurde Ingrid Babender-Erde erst veröffentlicht, als der Dichter berühmt war. Und tot. Holger Helbig, Inhaber der Uwe Jonsson Stiftungsprofessur, Universität Rostock.
Mein erster Kontakt mit Uwe Jonsson war über den Erzählungsband, den Jürgen Krambo herausgegeben hat, also noch in der DDR, in der Endphase.
25 Jahre nach dem ersten Jonsson-Lesen ist er Professor an jener Universität, an der Uwe Jonsson 2 Jahre Germanistik studierte, bevor er nach Leipzig ging. Rostock ist zum Zentrum der weltweiten Jonsson-Forschung geworden. Schon seit 2009 gibt es in Rostock die Uwe Jonsson-Professur. Ulrich Fries stiftete sie und verzichtete darauf, ihr, wie in solchen Fällen üblich, seinen eigenen Namen zu geben. Er wollte, dass die Professur den Namen Uwe Jonssons trägt. Jonsson, der hat ihn mal gerettet.
Schulzeit.
unter prima Mutmaßung über Jakob. Der Lehrer hieß Herr Halm. Die Lektüre der Mutmaßung hat mich sehr beeindruckt. Und später kam ich dann mal in die fast verzweifelte Lage, einen guten Grund zu finden, nicht die Firma meines Vaters zu übernehmen. Und da waren schon die Jahrestage erschienen. Und so hat mir Jonsson aus einer großen Notlage geholfen. Ich wollte über die Jahrestage meine Examensarbeit schreiben, aber die Jahrestage waren noch nicht fertig und ich wollte nicht über einen unfertigen Text schreiben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich einen Anlass hatte, nach New York zu gehen. Und insofern muss ich Jonsson in dem Punkt nochmal dankbar sein. Bin ich auch, also in der
1994 gründete Ulrich Fries zusammen mit Holger Helbig das Jonsson-Jahrbuch, in dem alljährlich die neuesten Forschungen vorgestellt werden. Schrieb mit Helbig und anderen Forschern den Kommentar zu den Jahrestagen. 1133 Seiten, die sich ständig aktualisiert im Internet finden. Ohne all diese Vorarbeit wäre das Uwe Jonsson-Archiv nie von Marbach nach Rostock gekommen. Und es hätte nie die Möglichkeit einer historisch-kritischen Werkausgabe gegeben. 50.000 Manuskriptseiten, Briefe und Dokumente lagern jetzt hier und müssen bearbeitet werden.
Es ist ganz ungewöhnlich, dass für einen Schriftsteller so kurz nach seinem Tod eine solche Ausgabe begonnen wird.
Da war das Mädchen, auf das er gewartet hatte seit 1904.
Es ist nicht nur die Stimme Uwe Jonssons, die im Rostocker Archiv konserviert ist.
Er hatte noch nicht einmal ihre Stimme gehört.
Jonssons Nachlass hat einen legendären Umfang.
Sie war die Frau für sein Leben.
8000 Bücher seiner Privatbibliothek.
Was sah er denn?
Manuskripte.
Meine Mutter war 25 Jahre alt, die jüngere von den Töchtern Papenbrooks.
Persönliche Dokumente, Briefe.
Auf Familienbildern steht sie hinten, die Hände verschränkt, den Kopf leicht schräg geneigt.
Und seine berühmte Sammlung von Zeitungsausschnitten, auf die er beim Schreiben zurückgriff.
Nicht lächelnd.
Denn für Jonsson musste alles Erfundene zwischen New York und Mecklenburg wahr sein. 1959 verlässt Uwe Jonsson die DDR. Mecklenburg ist nur noch in seinem Kopf. Und in Büchern, Karten, Zeitungen, Fahrplänen. Und in den Köpfen anderer. Er bittet um Erinnerungen bei denen, die geblieben waren. Nach dem Prinzip des tatsächlichen Erfindens schuf Uwe Jonsson seine Mecklenburger Welt. Er hat die Dinge vertauscht, umbenannt, größer oder kleiner gemacht, höher oder flacher. Er hat sie bis zur Unkenntlichkeit genau beschrieben, sodass keiner mehr wusste, wo oben und unten war. Er mischte Wirkliches mit Erfundenem. Peter Löck, pensionierter Lehrer, Jonsson-Verehrer, Klütz.
Obwohl Klütz kein Lebensort für Uwe Jonsson war. Eventuell ein Aufenthaltsort auf der Durchreise nach Boltenhagen. Das werden wir unterwegs noch ein paar Mal berühren. Diese immer wieder gestellte Frage, war er denn überhaupt hier? Aber das ist eine Frage, die zweitrangig ist. Vordergründig wichtig ist uns, Uwe Jonsson nahezubringen und auf seinen Roman neugierig zu machen. Und da gibt es einige Anhaltspunkte, Ähnlichkeiten zwischen dem Handlungsort Jericho und dem geografischen Ort Klütz.
Auf der Suche nach Ähnlichkeiten. Jeder dritte Ort in Mecklenburg könnte behaupten, Jonsson war hier und genau das ist unsere Stadt, die er da beschrieben hat. Das muss sie einfach sein. Hier stimmt so vieles. Aber anderes wieder nicht.
Ende der 80er Jahre brachte meine Tante aus Lübeck, die sogenannte Marzipantante, nicht nur das berühmte Marzipan mit, sondern auch das Buch Ingrid Baben der Erde von Uwe Jonsson. Und da bin ich also auf Jonsson aufmerksam geworden, habe ihn in den Schulunterricht einbezogen und es kam dann vor 10 Jahren der Glücksfall, dass hier in Klütz von einer Kollegin, Deutschlehrerin und von einem Schulleiter die Idee in Angriff genommen wurde, einen Uwe Jonsson-Förderverein zu gründen und ihm auch eine Heimstatt zu geben. Nach einigen Jahren des Bemühens wurde hier dieser Getreidespeicher am Markt dazu umgebaut. Hierzulande ist Jonsson noch immer unbekannt, nach so vielen Jahren, dass man ihn nun wieder lesen kann. Und er ist kein Schulstoff gewesen, das merkt man immer noch. Die Besucher aus den anderen Bundesländern, wo Jonsson teilweise im Schulstoff vermittelt worden ist, bringen natürlich schon etwas mehr Erkenntnis und auch Neugierde mit. Aber wir bemühen uns eben, das hierzulande nachzuholen, was einmal ein Versäumnis war.
Im Grunde weiß man vom Leben nur eines. Was dem Gesetze des Werdens unterliegt, muss nach diesem Gesetze vergehen.
Uwe Jonsson, Jahrestage. Die letzte von 1891 Seiten. Das Uwe Jonsson-Puzzle. Von Mecklenburger Versuchen, eines Dichters habhaft zu werden. Feature von Alexa Hennings. Alle Zitate stammen aus Uwe Jonssons Werken Jahrestage, Mutmaßungen über Jakob, aus Briefen sowie den Essays Begleitumstände und Ich über mich. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2015.
SWR 2 Wissen.
Intensiv schnüffelt Titus große Nase an Koffern und Taschen. Immer wieder läuft der schwarze Labrador aufgeregt zwischen den Gepäckstücken hin und her. Spielerisch, ausgelassen, bis er plötzlich zielstrebig auf einen großen schwarzen Koffer losstürmt, knurrt, schnauft, am Reißverschluss zerrt. Darin liegt ein in Kokain getränkter Lappen. Tito ist Drogenspürhund am Frankfurter Flughafen. Sein Arbeitgeber ist der deutsche Zoll. Zwischen die Gepäckstücke des Fluges aus Bogotá hat ihm Fritz Hensel, sein Hundeführer, einen präparierten Koffer geschoben. Ihn zu finden ist eine Kleinigkeit für den 5 Jahre alten Rüden. Denn Tito ist Experte.
Der Hund, den ich habe, das ist ein Labrador, der ist auf 8 verschiedene Rauschgiftarten ausgebildet.
Von Artenschutz bis Zigarettenschmuggel.
Etliche mutmaßliche Sozialhilfebetrüger.
Eine Sendung von Joachim Meissner.
3800 gefälschte Markenstiefel.
Der Zoll gehört zum Bundesfinanzministerium. Er bekämpft Schwarzarbeit ebenso wie illegalen Waffenhandel. Seine Mitarbeiter spüren gefälschte Markenartikel und verunreinigte Lebensmittel auf, kontrollieren den Mindestlohn, ziehen die Energiesteuer, die Einfuhrumsatzsteuer, die Biersteuer und seit jüngstem auch die Kfz-Steuer ein. Wir sind in einer Abfertigungshalle am Frankfurter Flughafen. Hier werden schon die Koffer für die nächste Zollkontrolle aufgestellt. Drogenhund Tito beobachtet die Szene zwar aufmerksam, steht aber geduldig neben Fritz Hensel. Der Zollbeamte heißt in Wirklichkeit anders, will aber wie die meisten seiner Kollegen aus Sicherheitsgründen nicht mit seinem echten Namen genannt werden. Titos Hundeführer erklärt die Vorzüge von Drogenhunden. Deren Ausbildung kostet zwar so viel wie ein Kleinwagen, aber die Investition lohnt sich. Ein Hund hat, je nach Rasse, zwischen 125 und 220 Millionen Riechzellen. Und da liegt der Vorteil klar auf der Hand.
Wenn man die Gepäckstücke als Mensch von Hand einzeln aufmacht, dann dauert das bei 250 Gepäckstücken dementsprechend lange. Das dauert über Stunden. Und ein Hund, der geht hier über die Gepäckstücke drüber und da ist das in 10 bis 15 Minuten erledigt.
Etwa 60 Millionen Passagiere kommen jedes Jahr in Frankfurt an. Tito und seine Kollegen sind unverzichtbar, wenn man so viele Menschen und ihr Gepäck zumindest auszugsweise effizient kontrollieren will. Mit seinem feinen Geruchssinn hat Tito seine Ausbildungskosten für den Zoll schon hundertfach wieder hereingeholt.
Während des Fluges, sage ich mal, wenn das Rauschgift verpackt in dem Koffer drin ist, die einzelnen Duftmoleküle, so nenne ich es jetzt mal, die gehen mit der Zeit auch durch Verpackungen durch. Egal wie gut das verpackt ist, es dauert halt dementsprechend seine Zeit, aber diese Moleküle gehen durch die Verpackung durch und das erschnüffelt der Hund. Dadurch, dass der halt extrem gut riecht oder schnüffelt, sagen wir mal, kann der das dann schon entdecken.
Guten Tag, Zollkontrolle, den Ausweis bitte nochmal.
Wer schon mal in eine Kontrolle am Flughafen kam, kennt diese Aufforderung.
Wo kommen Sie jetzt her?
Im Ankunftsbereich überprüfen Zöllner Passagiere aus aller Welt. Stichprobenartig wird ihr Gepäck auf verbotene Mitbringsel kontrolliert, etwa auf artengeschützte Tiere oder gefälschte Markenwaren. aber auch auf Waffen und Drogen. Die Fluggäste wollen nach ihrer Reise den Flughafen schnell verlassen und eine Zollkontrolle kostet sie Zeit und Nerven.
Dann würde ich das Gepäck gerne mal durchs Röntgengerät schieben.
Doch die Beamten sind hier unerbittlich. Und so muss mancher Koffer oder Rucksack erst durchs Röntgengerät, ehe die Reise weitergehen kann. Natürlich nur, wenn sich nichts Illegales findet.
Können Sie Ihren Pass nehmen und ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag.
Haben Sie vielen Dank.
Der Erfolg gibt den Zöllnern recht. Seit Jahren finden sie am drittgrößten Flughafen Europas zum Beispiel deutlich weniger Drogen. Das hat auch mit den Drogenhunden zu tun. Ihre hohe Trefferquote hat sich bei Dealern und Kurieren herumgesprochen. Dennoch versuchen es die Drogenkartelle immer wieder. Sie setzen darauf, dass ihre Kuriere in der Menge der Passagiere untergehen, wenn sie, wie alle anderen Fluggäste, an den Zollbeamten im Ankunftsbereich des Flughafens vorbei müssen. Hans-Jürgen Schmidt ist Zollfahnder. Er und seine Kollegen sind quasi die Kripo des Zolls. 8 Zollfahndungsämter gibt es in Deutschland. Sie ermitteln gegen Drogenhändler, Waffenschieber, Fälscherbanden oder Zigarettenschmuggler. Neben den Zollfahndern gibt es noch die Beamten in den Büros und an den Schaltern der rund 350 Zoll- und Hauptzollämter. Sie verteilen sich wie ein dichtes Netz über ganz Deutschland. In fast jeder größeren Stadt gibt es ein Amt. Hier kümmern sich die Mitarbeiter um den sogenannten grenzüberschreitenden Warenverkehr, also um die Waren, die aus einem Drittland in den EU-Binnenmarkt eingeführt oder von hier ausgeführt werden. Diese Ämter erheben den Zoll, die Einfuhrumsatzsteuer und die Verbrauchssteuern, wie sie auf Kraftstoffe, alkoholische Getränke, Tabak oder Kaffee bestehen.
Mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes, was eingenommen wird, wird durch die Zollverwaltung erwirtschaftet. Ein Großteil davon sind Verbrauchssteuern.
Wir sind im internationalen Postzentrum in Frankfurt. Auch hier arbeiten Zöllner. In einer riesigen Halle zwischen Sortieranlagen und Förderbändern für Briefe, Pakete und Postsäcke fischen die Beamten Postsendungen heraus, die ihnen verdächtig vorkommen. Weil beim Päckchen zum Beispiel die Inhaltsangabe fehlt oder weil der Geruch oder das Herkunftsland auffallen. Selbst öffnen dürfen die Zöllner die Sendungen wegen des Postgeheimnisses nicht. Das macht ein Postbeamter, der eigens neben ihnen steht. Das internationale Postzentrum am Frankfurter Flughafen ist der Umschlagplatz für alles, was per Luftfracht aus Nicht-EU-Ländern kommt. Das sind hunderte Tonnen Sendungen, jeden Tag. Zölle dienten seit jeher der Regelung der Staatsfinanzen. Jürgen Hegemann vom Deutschen Zollmuseum in der Hamburger Speicherstadt.
In Zeiten, in denen es keine direkten Steuern gab, wie zum Beispiel heute die Lohnsteuer oder Einkommensteuer, waren Zölle vielfach die einzige regelmäßige Einnahmequelle eines Landesherrn. Ja, sie zu erheben war natürlich ein Privileg, was nicht jedem zustand.
Wenn die Händler mit ihren Wagen und Karren in eine Stadt mit Marktprivileg kamen, mussten sie Marktzölle zahlen. Oder Abgaben für Stapelrechte. Die schrieben den Händlern vor, ihre Ware 3 Tage lang zu lagern und zu festgesetzten Preisen zu verkaufen, ehe sie mit dem Rest weiterziehen durften. Damit nicht genug. Quasi an jeder Wegkreuzung wurden auf die Benutzung von Chausseen oder Straßenbrücken Abgaben erhoben. Beim Passieren von Stadttoren ebenso wie bei der Querung oder Nutzung der Wasserstraßen.
Am Rhein war es so, dass im Mittelalter, also im 12. Jahrhundert, 40 Zollstationen sich befanden und dort quasi hinter jeder Rheinbiegung eine neue Zollstelle war. Die berühmteste Zollstelle im Rhein kann man heute noch dort stehen sehen. Das ist die Pfalz-Grafenstein bei Kaub. Dort war der Rhein mit Ketten gesperrt und die Schiffer mussten halt stoppen und ihre Abgaben bezahlen. Und so war es halt 40 Mal und erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde das weniger.
Zollbeamte kontrollieren, ob der Mindestlohn eingehalten wird und gehen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vor. Meist kommen sie unangemeldet, zu zweit oder in Mannschaftsstärke, je nachdem, ob es um einen kleinen Friseurladen oder um eine Großbaustelle geht. Die Europäische Union steht für Freizügigkeit, weitgehend für eine gemeinsame Währung und vieles mehr. Sie ist aber auch eine Zollunion. Ganz praktisch bedeutet das seit 1968 für ihre Mitgliedstaaten einen freien Warenverkehr, der nicht durch Zölle behindert wird. Die Zoll-Außengrenzen der EU beginnen, abgesehen von der Schweiz, damit erst in Weißrussland, dem Balkan oder in Nordafrika. Von diesen Dimensionen konnte man vor gut 180 Jahren nur träumen. Damals, am 1. Januar 1834, wurde der Deutsche Zollverein gegründet. Von der Idee her ein Vorläufer des europäischen Binnenmarkts. Nur waren die Mitglieder nicht andere europäische, sondern deutsche Staaten. Vor allem die Kleinstaaterei war es, die als wirtschaftliche Bremse galt. Denn jeder Provinzfürst erhob eigene Zölle, um seine Einnahmen zu sichern. Schon 1819 forderte deshalb Friedrich List, Professor für Volkswirtschaft an der Universität Tübingen, in einer Denkschrift an den Bundestag die Aufhebung der Zölle im Innern Deutschland. Der Deutsche Zollverein unter Führung Preußens sorgte schließlich dafür. In der Silvesternacht 1833/34 war es schließlich soweit. Als 1993 die EU-Binnengrenzen fielen, wurden die Zollämter an den Grenzen aufgelöst.
In SWR 2 Wissen hörten Sie Die Welt des Zolls.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Am Mikrofon Matthias Thiel. Ein Drittel der Bauern ist über 55 Jahre. Viele finden keine Nachfolger in ihren Familien, die ihre Höfe übernehmen wollen. Milchpreisverfall, starke Industrialisierung und erhöhter Rentabilitätsdruck, das führen zu drastischen Veränderungen. Dieses alles führt zu drastischen Veränderungen, muss es natürlich heißen. Die private Landwirtschaft in Deutschland hat darüber hinaus aber auch noch ein Demografieproblem. In Schleswig-Holstein, einem Land mit vielen kleinen Gehöften, gibt es immer mehr größere Bauernbetriebe. Aufgeben oder weitermachen? Allerdings, so Hannes Kulms, unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, gerade dort, wo es gerade besonders düster ist, da ist die Zuversicht noch nicht gänzlich verschwunden.
Der Tag will nicht so richtig erwachen. Draußen vor der Stalltür herrscht dicke, kühle Nebelluft. Das norddeutsche Grau hat sich an diesem Vormittag wie eine Glocke über die Landschaft gelegt. Auch im alten Kuhstall ist es eher dämmerig. Und doch gibt es hier einen kleinen Lichtblick. Eine riesige Milchkuh beugt sich über einen Kalb und lässt die Zunge immer wieder über das Fell des Jungtiers gleiten.
Ja, hier haben wir ein Kälbchen, was heute Morgen geboren ist. Ganz frisch heute Morgen, es ist 2 Stunden alt.
Katrin Rosenau-Gewe freut sich jedes Mal aufs Neue, wenn auf dem Hof ein Kalb zur Welt kommt.
Wir haben ja so 100 Milchkühe. Und da kommen natürlich im Jahr viele Kälber, aber es ist trotzdem jedes Mal was Besonderes und Kuh und Kalb werden trotzdem ja immer besonders behandelt.
Katrin Rosenau-Gewe ist 25 Jahre alt. Die kleine Frau ist hier auf dem Hof in Trittau groß geworden, rund 10 Kilometer östlich der Hamburger Stadtgrenze. Inzwischen hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Sven den Milchviehbetrieb von ihren Eltern übernommen. Ein Paar in der Landwirtschaft, das sich gleichberechtigt um den Hof kümmert, das sei schon eher selten, meint der 28-Jährige.
Nee, anvisiert haben wir es nicht, das war eigentlich Zufall und ja.
Ja, wir sind jetzt seit über 7 Jahren zusammen, wir sind schon seit 1,5 Jahren verheiratet.
In Schleswig-Holstein sind rund 60% der Landwirte in der Milchviehhaltung aktiv. Jeden Tag kämpfen sie ums Neue oder haben den Kampf schon aufgegeben.
Also da kann man hier reihum gehen durch die ganze Umgebung, da einer nach dem anderen und auch viele Betriebe, wo man gar nicht gedacht hätte, dass das da vorbeigeht. Auch jüngere Landwirte, die gesagt haben, du, dafür mache ich es nicht mehr. Warum soll ich mir das noch antun? Man geht jeden Morgen um 4:45 raus und kann eigentlich gleich 500 Euro mitnehmen und verbrennen. Das macht bei denen dann nicht viel Sinn.
500 Euro. So hoch ist in etwa auch der Verlust, den Sven und Katrin Rosenau-Gewe machen. Jeden Tag. Und das schon seit 1,5 Jahren. Denn die Milchpreise sind im Keller. Derzeit bekämen sie 25 Cent je Liter. Mindestens nötig seien aber 36 Cent, sagt Sven Rosenau-Gewe. Noch besser wären 40 bis 43 Cent je Liter. Wie sonst soll man Maschinen finanzieren oder Umbauten am Hof? Man könnte sagen, hier im Kuhstall von Trittau lassen sich die Auswirkungen der Weltlage besichtigen. Sanktionen gegen Russland, Nachfragerückgang in China und den arabischen Ländern. 80 bis 90 Stunden, von Montag bis Sonntag arbeiten die beiden. 2-3 Tage Urlaub im Jahr gönnen sie sich.
Wir stehen morgens 4:45 auf und sind abends um 7:30 drin. So, dann noch eine halbe Stunde Frühstück kannst abziehen und noch mal eine halbe Stunde Mittag. Und mehr ist dann nicht.
Umso überraschender ist die Zuversicht, mit der die zwei trotz aller Probleme auf ihre Lage schauen. Schon auf der Meisterschule haben wir gewusst, worauf wir uns einlassen, wenn wir den Hof übernehmen, erzählt Katrin Rosenau-Gewe. Nur dass die Milchpreise so stark und so dauerhaft sinken würden, damit haben sie nicht gerechnet. Doch aufgeben, so wie viele andere Hofbesitzer es tun, stand trotzdem nie zur Debatte, meint Katrin Rosenau-Gewe, die im 5. Monat schwanger ist.
Der Betrieb geht ja weiter. Die Tiere wollen weiter gemolken werden und versorgt werden und gefüttert werden. Und wir reden zwar darüber und haben klar die Ängste, wie es weitergeht, aber trotzdem planen wir auch weiter unsere Ziele, weil wir wollen das zusammen hier machen und dann sind wir eigentlich immer noch so geradeaus denken.
Geradeaus denken, das heißt aber auch vor allem in eine Richtung zu schauen, Wachstum. Schon seit Jahren ist in Schleswig-Holstein ein Prozess zu beobachten. Die Zahl der Höfe sinkt und die Fläche der verbliebenen Betriebe steigt. Die Preise für Landflächen haben sich in den vergangenen Jahren beinahe verdoppelt, so das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 2008 kostete ein Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche noch 13.700 Euro. 2015 ist der Verkaufspreis auf 26.494 Euro gestiegen, wobei es starke regionale Unterschiede gibt. Mit Wachsen oder Weichen wird dieser Prozess oft beschrieben. Und er lässt sich auch hier in Trittau nachvollziehen, meint Sven Rosenau-Gewe. Bis vor kurzem habe es auf dem Hof noch 60 Milchkühe gegeben. Inzwischen nähert sich der Bestand der Zahl von 120 Tieren und damit der Grenze, die sich die beiden gesteckt haben, um selber der ganzen Arbeit noch hinterherzukommen. Doch der wirtschaftliche und politische Druck lasse eben keine andere Wahl, als sich als Betrieb zu vergrößern oder zu verschwinden.
Mal als Beispiel, in den nächsten Jahren dürfen wir unsere Gülle nicht mehr mit unserem Güllewagen ausbringen, sondern müssen die Gülle bodennah ausbringen und dafür müsste ein neuer Güllewagen her. Investitionskosten für diesen neuen Güllewagen, sagen wir jetzt mal 60.000, 70.000 Euro. So, und wenn wir jetzt nur 60 Kühe hätten, müssten wir genau den gleichen Güllewagen kaufen, als wenn wir jetzt 120 Kühe hätten. Sprich, wir verteilen diese Kosten auf 120 Kühe.
Aufhören, aussteigen, alles hinschmeißen, das sei eigentlich undenkbar. Denn dafür haben wir schlichtweg zu viele Investitionen gemacht und geplant, erzählt er. Es geht um rund 500.000 Euro. Und so hofft das Paar darauf, dass die zumindest zaghafte Erholung der Milchpreise weitergeht und sie damit ihre Schulden abbezahlen können. Der Hof ist weiterhin ein Familienbetrieb. Katrin Rosenau-Gewes Vater ist zurzeit noch Mitgesellschafter. Auch die Mutter arbeitet mit, kümmert sich um den Papierkram. Und immer wieder helfen auch die Geschwister aus.
Ja, wir sind halt in der Familie und können sehr bei uns selber einsparen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das auf anderen Betrieben natürlich nicht so ist, da ist dann meistens nur ein Betriebsleiter. Die Frau arbeitet woanders und die Eltern können auch nicht mehr so. Und der muss alles mit Arbeitskräften auffangen, was an Arbeit anfällt. Der hat natürlich sehr hohe Kosten für Arbeitskräfte.
Der Familienbetrieb sei typisch für Schleswig-Holstein und die westlichen Bundesländer, sagt Falk Missfeld, Professor für landwirtschaftliche Betriebslehre an der Fachhochschule Kiel. Auch er glaubt, dass diese Unternehmensform gerade in Krisenzeiten besser dastehe und die Zeit der Familienbetriebe keineswegs vorbei sei.
Sie haben ihre Stärken in der Entscheidungsfindung, in der Schnelligkeit auch, wie sie reagieren können. Dann, wenn es um die Bewältigung von Krisen geht, das heißt Konsumverzicht zu üben, alles das sind natürlich Stärken, die Sie in einem Unternehmen nicht haben, wo Sie nur mit Angestellten zu tun haben, die natürlich auch engagiert sind. Aber das hier ist nochmal ein Motivationsschub obendrauf. Aber es wird sich verändern in Richtung Familienbetriebe mit eben angestellten Mitarbeitern. Und natürlich müssen die auch gut geführt werden.
Nur aus Tradition einen Hof zu übernehmen, sei gefährlich, warnt Missfeld. Angesichts der hohen wirtschaftlichen Risiken und der großen Arbeitsbelastung würden sich immer häufiger junge Menschen dagegen entscheiden, den Hof der Eltern zu übernehmen, so Missfeld. In den letzten Jahrzehnten betrug der jährliche Strukturwandel aller landwirtschaftlichen Betriebe in Schleswig-Holstein zwischen 1,5 und 2%. Der Bauernverband Schleswig-Holstein befürchtet, dass der Strukturwandel im Bereich der Milchviehhaltung in diesem Jahr zwischen 5% und 10% liegen könnte, wobei hierunter sowohl die Aufgabe der Milchviehhaltung wie auch die Schließung ganzer Betriebe fallen könnte. Landwirte müssten heute über dasselbe Know-how verfügen wie das, um einen mittelständischen Betrieb zu führen, sagt Agrarexperte Missfeld. Kenntnisse in der Produktionstechnik ebenso wie in der Betriebswirtschaft. Auch die kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit Vertragspartnern würden immer wichtiger.
Ich überspitze das immer ein bisschen und sage, ein mittelständisches Unternehmen hat möglicherweise 4 Geschäftsführer mit Spezialisierung, mit Zuständigkeitsbereichen und ein landwirtschaftlicher Betriebsleiter, Unternehmer muss eigentlich alles vereinen. Er muss alle diese Positionen ausfüllen können. Sicherlich nicht auf dem Niveau, aber er muss sie ausfüllen können.
Der Landwirt als Manager? Für Jan-Henning Wülfgen ist das schon länger Realität. Auch er arbeitet zwischen 80 und 100 Stunden die Woche, kaum jedoch noch auf dem Feld. Stattdessen zieht er als Betriebsleiter des Liensfelder Landhofs die Fäden. Für das nahe des Plöner Sees gelegene Unternehmen ist die Direktvermarktung inzwischen eine wichtige Stütze. Das bedeutet, die Produkte gehen direkt an die Kunden, ohne Zwischenhändler.
Also letztes Jahr, Anfang Mai, haben wir diesen Hofladen hier eröffnet. Vorher hatten wir auch so einen kleinen Verkaufsstand sonst übers Jahr auf dem Hof stehen. Und ja, im Winter ist es für uns immer schwierig gewesen, die Produkte zu präsentieren. Und dann haben wir uns letztes Jahr entschlossen, oder vor anderthalb Jahren, diesen Hofladen mit insgesamt 150 Quadratmetern herzurichten und hier können die Waren das ganze Jahr erworben werden.
70% seines Gesamtumsatzes macht der 36-jährige Vater von 3 Kindern mit dem Anbau von Getreide und Raps. Die anderen 30% werden direkt vermarktet. Das sind vor allem Kartoffeln, Spargel und Kürbis. Das ganze Jahr über beschäftigt Wülfgen im Schnitt 3 bis 4 Arbeitskräfte. Die helfen bei der Ernte, aber auch beim Verkauf der Waren. Wülfgen schätzt, dass seine Waren rund 30% teurer seien als im Supermarkt.
Weil wir einfach garantieren können, dass es frische Produkte sind, dass sie die Beratung haben, dass dort jemand ist, der direkt angesprochen werden kann, wo kommt das Produkt her, wie ist es hergestellt worden. Also das ist schon einmal der Service, der mitbezahlt wird, aber auch die Nähe. Es ist ein regionales Produkt, es wird täglich frisch geliefert.
Und das Geschäftsmodell funktioniert. Trotz der Ernteausfälle, die wegen des schlechten Wetters in diesem Jahr zwischen 20% und 30% betragen, ist Wülfgen zufrieden.
Wir haben gar nicht die Möglichkeit zu wachsen über die Fläche. Also es ist schwer, Land zu kaufen oder zu pachten. Also ist der Markt sehr stark umworben. Ich würde eher sagen, dass sie wachsen in der Hinsicht, dass man sich vielleicht in gewisser Weise spezialisiert oder sich andere Arbeitsfelder sucht.
Matthias Thiel wünscht noch einen schönen Tag.
Uhr. Die Nachrichten.
Das Wetter im Süden bewölkt mit Regen, im Norden freundlicher 9 bis 18 Grad. In 5 Bundesländern laufen seit dem Morgen Antiterroreinsätze der Polizei. In Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern wurden zeitgleich 12 Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht. Bert Weber.
Die Ermittlungen richten sich gegen mutmaßliche Islamisten und hauptsächlich gegen einen 28-jährigen Tschetschenen mit russischem Pass. Er soll beabsichtigt haben, sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Außerdem wird gegen weitere 10 Männer und 3 Frauen aus Thüringen, Hamburg und Dortmund wegen des Verdachts der Terrorismusfinanzierung ermittelt. Dabei handelt es sich um tschetschenische Asylbewerber. 11 der 14 Tatverdächtigen sind in Thüringen gemeldet.